Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
Ja, und ihr hört schon, Nils ist ein bisschen angeschlagen, der Arme.
Gibt's meine sexy, krank Podcast-Stimme?
ja, genau. Oh, wie viel rauchst du denn die Woche? Och.
Genau.
10 Packungen, ja. Dann lass uns doch gleich einsteigen. Hast du irgendwas zu empfehlen die Woche?
Nee, tatsächlich nicht. Die Woche war okay, stressig und ich hatte irgendwie keine Zeit, noch was nebenbei zu begucken.
Ich hatte auf YouTube eigentlich was anderes gesucht und dann wurde mir vom Algorithmus ein Trailer eingespielt von einem Film, der heißt Seek and Persephone, also die Suche nach Persephone. Und ich dachte so, oh, das ist ein Regency-Film, vielleicht ist das wieder irgendwie so Austen-inspiriert oder so, gucke ich mir mal an. Und dann hat sich das rausgestellt als so eine klassische Roman-Story, aber halt in der Regency-Zeit. Und dann dachte ich, habe ich mir das so weiterhin angeguckt und dachte, oh mein Gott, das ist genau mein Ding. Also das hat alle meine Kästchen abgehakt sozusagen.
Auch Sci-Fi?
Nein, das nicht, da hast du recht. Nein, aber Regency, Liebesstory, Drama, schön aussehen, also so ein bisschen. Der Trailer las sich so ein bisschen wie eine Mischung aus Jane Eyre, also mehr Charlotte Bronte als Jane Austen. Also wie eine Mischung aus Jane Eyre, Die Schöne und das Biest und ein Hauch von Austen. Und dann dachte ich mir so, da bin ich doch dabei. Vor allen Dingen, weil ich ja auch echt großer Jane Eyre-Fan bin. Und es gibt ja viele Austen-Fans, die mit Brontes gar nichts anfangen können. Oder zumindest nicht mehr Jane Eyre. Aber ich liebe, wie gesagt, Jane Eyre war meine erste Liebe und danach erst kam Austen. Und ja, deswegen war ich da dabei. Und dann habe ich mich mit Anne von unter anderem dem Ungeheuerlich Schön Podcast unterhalten. Und da hat sie gesagt, Mensch, es sieht auch so aus, als wäre das genau meins. Wir haben uns ja beide gefunden, quasi auch über unsere Liebe zu Regency und Kostümverfilmung und so weiter. Und ja, jetzt haben wir ein Date nächstes Jahr zum Besprechen des Films.
Ach, cool.
Aber haben dabei festgestellt, also ich hatte das gar nicht recherchiert, aber Anne hat dann festgestellt, dass es eine Buchvorlage gibt. Und ich habe dabei festgestellt, dass es das erste von 5 Büchern ist. Und rate, wer sich dann auch sofort das Hörbuch geklickt hat. Und das ist jetzt meine Empfehlung für euch heute, weil ich habe das Hörbuch dann tatsächlich in einem Schwung durchgehört. Es war auch eigentlich ganz gut, problemlos durchzuhören. Und ja, also es ist genau das, was draufsteht, ist auch drin. Es ist jetzt nicht so, dass es wahnsinnig überraschende Twists gebe, aber es ist eine schöne Regency-Romance und wenn ihr damit was anfangen könnt, dann viel Spaß. Seek and Persephone, der erste Band von der sogenannten Lancaster-Family-Reihe und das ist so ein bisschen wie mit all den anderen, also vielen anderen Regency-Romance-Reihen. Jeder Band ist quasi ein Familienmitglied, in diesem Fall eine Schwester der Hauptprotagonistin aus dem ersten Band. Ja, also jede Schwester.
Und Monster kommen auch drin vor, das habe ich jetzt so ein bisschen durchgehört.
Nein, was denn für Monster? Naja, also wenn man die Hauptfigur als Monster interpretieren möchte, kann man das natürlich machen, aber ich bin mehr auf der Seite sexy als Monster, aber gut.
Ich musste gerade an diese Bände wie Sense and Sensibility and Zombies denken.
Ja, sowas ist es nicht.
Okay.
Gut, wunderbar. Das ist meine Empfehlung und dann erwähne ich hier nochmal ganz kurz am Anfang, weil wir das irgendwie gar nicht erwähnt hatten, wir haben das einfach ignoriert, das ganze Jimmy Kimmel-Drama, der war ja wegen seiner Aussagen zu Charlie Kirk in USA ja runtergenommen worden, suspendiert kurzfristig und dann gab es ganz viel Drama, weil viele Leute dann, das ist ja ABC und ABC ist Disney, dann gegen das demonstriert haben und ihre Accounts gelöscht haben und so weiter. Und jetzt ist er aber wieder zurück und das Drama ist also auch erledigt, check.
Es macht es aber sympathisch, weil wir rausgefunden haben, es bringt doch was, wenn man seine Abos beendet.
Ja, und ich verstehe auch gar nicht, Disney hatte ja schon vor längerem eine Erhöhung der Preise geplant und das wäre jetzt der Fall gewesen. Und ich frage mich immer, welcher idiotische PR-Mensch sich dann denkt, dass das eine gute Idee ist, jetzt nach dem ganzen Drama auch noch die Preise auf Disney zu erhöhen. Selbst wenn ich meinen Disney-Account nicht gekündigt hätte aus Protest, weil Kimmel runtergenommen wurde, würde ich doch jetzt mit der Preiserhöhung sofort sagen, ist mir doch alles egal, lasst mich doch in Ruhe und hätte gekündigt. Aber also ich verstehe nicht, dass da nicht irgendeiner in der PR sitzt und sagt, Leute, vielleicht schieben wir das nochmal 2 Monate auf. weißt du? Ja. Also, naja. Das war das eine. Und das andere, was mich diese Woche auch amüsiert hat, war, Taylor Swift macht ja gerade so ein Riesending von wegen, ja, sie hat veröffentlicht ja ihr Album Showgirl. Dazu gibt es dann tatsächlich einen Film, der in den Kinos läuft, der komplett ausgebucht ist. Total krass. Eben, wo dieses Album in Filmform präsentiert wird. Und da hat sie wieder 1001 Outfit. Und ein Outfit ist jetzt gezeigt worden. Und da trägt sie so eine Corsage in Bronzefarben,
mhm,
und in der Mitte, also auf der Brust, prangt so ein Riesen, ja, es sieht aus wie eine Zeichnung von einem Diamanten. Mhm. Und wenn du dir aber das komplette Outfit einmal von vorne anschaust, komplett im Ganzen, dann siehst du, dass das ein Ring ist.
Mhm.
Das heißt, sie trägt ihren Verlobungsring als Kostüm.
Aha.
Und das ist schon irgendwie ziemlich geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also sie baut ihre Verlobung jetzt mit einer ihrer Kunstpersonen.
Offensichtlich, ja. Aber da dachte ich so, oh wow, okay.
Ich hoffe, Travis Kelce weiß, worauf er sich da eingelassen hat, aber der ist ja auch ganz gut im Marketing.
Aber ich sag mal, der ist auch sehr mediengeil, also ich glaube, das passt.
Genau.
So, verstorben diese Woche ist unter anderem Claudia Cardinale mit 87 Jahren. Ja, sehr, sehr bekannte Schauspielerin. Ich habe gerade überlegt, ob sie Französin oder Italienerin ist. Jetzt steht
beides.
Hier so schön Französisch-Italienisch. Ich habe gesagt, Gott sei Dank, weil ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ja, also französisch-italienische Schauspielerin, die man unter anderem von so Filmen kennen könnte wie Der Leopard oder Spiel mir das Lied vom Tod. Vor allen Dingen in Spiel mir das Lied vom Tod, da ist sie, glaube ich, sehr ikonisch geworden. Da hat sie auch diese eine ganz ikonische Szene, wo sie das Gewehr so auf ihrer Schulter balanciert.
Mhm.
Und wie gesagt, 87 Jahre, also jetzt kommen halt viele Stars auch in Alter, ich meine Robert Redford genauso, die haben dann Alter erreicht, die sind dann irgendwie, sag mal, zwischen 85 und 95, das ist schon sehr alt und dann versterben sie halt, aber man hat so das Gefühl jetzt irgendwie, dass alle paar Wochen einer von diesen letzten großen Stars stirbt. Mhm. Und mit Claudia Cardinale ist es halt genauso.
Ich muss gestehen, dass ich zum Beispiel mit Markus jetzt noch nicht vorgedrungen bin, bis so in diese schwule Moderne der 60er Jahre, den italienischen Filmen, so vor allem Fellini und so. Aber vor allem in diesen Filmkreisen hat sie viele ihrer Filme gedreht und war wohl auch berühmt für ihr Campus-Spiel. Also
vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit Visconti, ja.
Stimmt, genau, Visconti, Fellini selber.
Also Rocco und seine
Brüder nachgelesen.
Oder auch der Leopard, genau.
Genau, Fellini ist nicht schwul, ich wollte ihn nicht outen, falsch outen.
Nein, aber sie hat mit Fellini auch zusammengearbeitet in 8,5,
genau,
was ich ja immer verwechsle mit dem anderen amerikanischen Ding. Marcello Mastroianni zum Beispiel auch. Ja, genau. Also die großen.
An die 9,5 Wochen.
Genau. Ja, ich verwechsel das immer alles. Die großen, also die großen Regisseure wirklich auch, Visconti und Fellini oder auch hier Guido Anselmi, beziehungsweise dann Zusammenarbeit mit Marcello Mastroianni und
Peter Sellers im rosaroten Panzer.
Ja, genau. Oder auch Sergio Leone in Spiel mir das Lied vom Tod. Also,
das heißt, sie hat es dann auch in Hollywood geschafft.
She did it, genau.
Genau.
Es war halt aber auch die Zeit, wo eben europäisches Kino so groß war. Also gerade italienisches und französisches Kino. Das ist halt die gleiche Zeit, in der zum Beispiel auch eine Sophia Loren oder eine
Gina
Lollobrigida, die jetzt auch erst vor kurzem verstorben ist, genau, halt ihre große Zeit hatten. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, also so schade und traurig das ist, dass Claudia Cardinale verstorben ist. Übrigens auch großes Sexsymbol, also viele haben sie ja echt angebetet auch. Und sie hat natürlich aber auch so dieses Diva-Sein zelebriert, ja. Und ja, ist halt jetzt schade, dass sie verstorben ist, als ein bisschen Gegenbild sozusagen zu dieser traurigen Nachricht eigentlich, eine gute Nachricht von Sophia Loren, weil alle um sie herum sterben, also Gina Lollobrigida ist nicht mehr, Claudia Cardinale ist nicht mehr, also diese großen zeitgenössischen Diven sozusagen mit ihr zusammen versterben jetzt alle und kaum war diese Nachricht quasi raus, einen Tag später hatte Sophia Loren ihren 91. Geburtstag und hat das gefeiert mit ihrer Familie wirklich im kleinen Kreis und da gab es aber ein kleines Video und auch ein Foto und das Foto, das habe ich mal auf meinem Account verlinkt, da schmeiße ich euch das Ganze in die Shownotes. Da sitzt sie eben umgeben von ihrer Familie, das sind insgesamt 10 Leute, also alles wirklich in kleinem Rahmen, mit einem kleinen Kuchen auf dem Tisch vor sich, wo so eine 91er Kerze reingesteckt wurde, also eine 9 und eine 1 separat. Ich glaube, 91 kannst du nicht kaufen und sieht blendend aus, also für 91. Ich meine, gut, sie ist bis unter die Haarspitzen gestylt. Das Foto ist auch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, wenn man, das ist Absicht, dass das etwas weiter weg bei etwas schummrigerem Licht fotografiert wurde, weil ich glaube, wenn man dann ranzoomt, dann sieht man schon, dass die Dame 91 ist. Aber sie trägt halt natürlich Perücke, was, und ich finde, Haare macht halt echt auch viel aus, so von wegen Alter und so. Also sie trägt halt ihr Signature-rote Wellen-Style, den sie da halt hat, den trägt sie ja schon seit Jahren auch als Perücke. Und dann ist sie, wie gesagt, geschminkt und hat eine leicht getönte Brille auf, so eine leicht getönte Sonnenbrille und so. Und also, wow, wenn man die halt von Weitem sieht, könnte die auch durchaus 70 sein. Ja, deswegen, ja. Und da musste ich so ein bisschen lachen. Es ist so ein bisschen wie ein Fuck you an alle, die um sie rum, drumherum, die gestorben sind. So ein bisschen so, und seht her, ich bin noch da, weißt du? Ja, naja. Also, das dazu.
Neben ihr steht übrigens ihr 55-jähriger Sohn, das habe ich gerade gegoogelt, der ja, auch
Junior,
extrem gut aussieht.
Die, genau. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das sind beides ihre Söhne. Ich bin mir nicht ganz sicher, rechts und links.
Ah, okay.
Oder einer ist der Schwiegersohn, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil der links, der hat ihre Nase, aber der rechts ist, glaube ich, auch ihr Sohn.
Ja, ich meinte den rechts und bin davon ausgegangen, dass das links ihr Trophy-Husband sein muss.
Ja, aber guck doch mal bitte ins Gesicht, weil der links hat ihre Nase. Also ich glaube schon, dass der irgendwie mit ihr, der muss
vielleicht
mit ihr irgendwie verwandt sein.
Vielleicht ein Trophy-Cousin-Husband oder so.
Auf jeden Fall geht's ihr gut, das ist ja schon mal wichtig. Ja, also das ist leider die verstorbene Frau Kardinale. Dann haben wir noch ein paar kranke Häschen. Und zwar Podcast-Läuferin, mit der ich mich unterhalten hatte, hatte mir die Woche ein, zwei Nachrichten geschickt. Unter anderem auch, dass Carmen Geiss im Krankenhaus gelandet ist. Und eigentlich sind wir ja gar keine so Trash-TV, Reality-TV-Stars-Leute. Aber ich muss dir sagen, Carmen Geiss, obwohl ich die Geissens nicht gucke, finde ich irgendwie doch lustig. Also ich habe die ja auch in Let's Dance gesehen, da hat sie auch teilgenommen und da war sie echt super sympathisch. Hm. Ich meine, klar sind die ein bisschen abgehoben, weil die halt so diesen, ja, Millionärs-Lifestyle leben. Also das definitiv. Aber dafür, dass die halt so einen Millionärs-Lifestyle leben, ist die doch relativ normal. Und jetzt ist bei ihr wohl festgestellt worden, sie hat einen sehr, sehr langen Text auf Instagram geschrieben aus dem Krankenhaus, wo sie halt geschrieben hat, dass bei ihr ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt wurde und deswegen muss sie halt sich eine OP unterziehen. Und zwar ist sie zu Hause, als sie die Treppe zu schnell runtergelaufen ist, gestürzt und ist dabei eben auf den Kopf gefallen. Und dabei hat sich dieses Hämatom dann halt gebildet, als Konsequenz daraus. Und das muss jetzt halt operiert werden. Und obwohl das eigentlich eine Routinegeschichte ist und sie auch den Ärzten sehr vertraut, ist Gehirn halt immer was einem Angst macht. Und ja, das war so die Info quasi, dass sie jetzt im Krankenhaus ist. Und dann hinterher hat sie noch ein Foto von sich gepostet. Da hat sie ein Pflaster auf dem Kopf. Es sieht ein bisschen seltsam aus, aber okay. Und dann hat sie aber geschrieben, dass sie sehr dankbar ist für all die lieben Nachrichten, die sie bekommen hat, weil die Leute ihr wohl auch viel Kraft gewünscht haben und eben, dass alles gut läuft. Und sie meinte, ich habe die besten Fans der Welt und es geht mir soweit gut. Ist alles gut gelaufen. Und ein riesiges Dankeschön eben an alle, an die Ärzte, an ihre Familie und so weiter und so fort, ja. Und ich weiß nicht, also ich finde sie irgendwie sympathisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich meine, wir sind ja froh, dass alles gut gegangen ist. Die Frau ist ja jetzt auch keine 30 mehr, sagen wir mal. Dann haben wir William Shatner, der hatte auch einen kurzen Krankenhaus-Scare. Die Kurznachricht lautet, es geht ihm gut. Er hat geschrieben, Nachrichten über meinen vermeintlichen Tod sind alle übertrieben. Also weil dann nämlich sofort getitelt wurde, oh mein Gott, Shatner ist im Krankenhaus. Also William Shatner, der Schauspieler, der glaube ich als ikonischste Rolle eben James T. Kirk gespielt hat von Star Trek Enterprise. Und er meinte nur so, ja, das wäre alles Bullshit, man solle nicht den ganzen Medien und den ganzen Überschriften und der KI und so weiter glauben, es geht ihm soweit gut. Jetzt ist ja aber Shatner auch schon weit über 90, muss man ja auch sagen. Ja, also, und der hat auch generell Gesundheitsprobleme, über die er auch nie Geheimnisse gemacht hat. Aber das war jetzt wohl nur eine Kleinigkeit, die dann auch schnell wieder behoben war. Ich kann mir halt vorstellen, wenn jemand irgendeine Kleinigkeit hat und der ist halt über 90, dann würde ich auch ins Krankenhaus gehen mit dem, weil ich immer Angst hätte, egal was ist, dass irgendwas sein kann in dem Alter, weißt du? Mhm. In dem Fall hat er aber geschrieben, I overindulged, was ich irgendwie lustig finde, weil hat er sich überfressen oder hat er zu viel getrunken?
Ja,
also overindulged
sowas.
Klingt so ein bisschen, entweder hat er zu viel gegessen, zu viel getrunken, irgendwas hat er zu viel gemacht.
Genau.
Und genau, also das finde ich aber irgendwie auch lustig als Begründung. Und dann dachte ich mir so, ja, es passt aber auch irgendwie zu Shatner. Also das fand ich dann wieder sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Ich meine, wer von uns hat nicht mal zu viel getrunken oder mal zu viel gegessen? Und das Ding ist halt mit über 90 offensichtlich verträgt es dein Körper nicht mehr so. Und ich kenne es ja von meinem Vater, man vergisst dann auch einfach, dass man über 90 ist. Man denkt, man kann auch genauso wie mit 50 und dann stellt man fest, nee, doch nicht. Weißt du, so halt.
Das ist ja so schon schwer. Also das wird mir nicht erst mit 90 so gehen.
Ja, ja, aber man vergisst es halt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich sowas Ähnliches gewesen ist. Und kaum war er eine halbe Stunde im Krankenhaus, hieß es schon, oh mein Gott, Shatner ist tot, weißt du so. Und er so, nee, mir geht's gut. Wem es auch gut geht, oder zumindest ein bisschen besser, ist Tom Holland, der Schauspieler, der unter anderem die ganzen Spider-Man-Filme, die neuen Spider-Man-Filme, die aktuellen macht. Und der
Mann
hat
von
jetzt,
Zendaya, wolltest du sagen.
Ja, natürlich. Der Mann, der Freund von Zendaya, wie kann man jemanden beschreiben mit dem Unwichtigsten, was man über ihn weiß und oder er gemacht hat? Der Tom Holland, der das Bierbüro erfunden hat. Nicht irgendwie Zendayas Boyfriend oder Schauspieler und so, ja. Also Tom Holland.
Der mal Rihannas Lied gesungen hat.
Ja, genau.
Im Originalkostüm.
Genau. Tom Holland hat sich beim Dreh von dem neuen Spider-Man-Film eine Gehirnerschütterung zugezogen, was mich ehrlich gesagt nicht wundert, weil vor, ich weiß nicht, 4 Wochen oder 6 Wochen war das noch nicht so lange her, da ging ein Video rum, wo man gesehen hat, wie in New York Teile des Spider-Man-Films gefilmt worden sind und da war so ein riesen, ja, so eine Art LKW-Fläche mit so einem Kran dran und da war tatsächlich ein echter Stuntman im Spider-Man-Kostüm, der so hin und her geschwungen ist, also so wie man das kennt, dass der so von rechts nach links schwingt, an so Seilen und so und das war total krass und ich habe das gesehen und dachte, oh mein Gott, ich habe immer gedacht, das wäre alles CGI.
Ja,
aber
cool,
offensichtlich gibt es da einen echten Stuntman, der Teile dieser Stunts dann halt auch macht. Und dann wird das halt mit CGI zusammen verschmolzen.
Und auch lustig, dass sie das direkt in New York machen. Ne? Ich habe
ja
von New York gehört, dass sie tatsächlich nur so eine Back Alley haben, die als Film Back Alley dient, die dann auch in jedem Film vorkommt. Und ansonsten
ja, oder aber
muss man
in Kanada
alles
irgendwo oder so. Weiß nicht,
ja,
ich mein,
genau.
Und
ansonsten muss man in Kanada drehen oder direkt in der Stadt, ja.
Ja, das war auch damals sehr niedlich, weil da haben sich natürlich dann ganz viele Leute auch drumherum irgendwie eingefunden, um sich das anzugucken. Und da war ein kleiner Junge, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber von der Größe her würde ich mal sagen, war der maximal vielleicht 5 oder 6, auch in einem Spider-Man-Kostüm. Und dann hat dann der Spider-Man, der da eben Stuntman war, der war ja im Spider-Man-Kostüm, das heißt, du hast den Kopf nicht gesehen, sondern der war halt Spider-Man, ja. Und dann hat der kleine Junge und der Spider-Man auf der Stuntfläche halt haben sich zugewunken. Es war so niedlich. Ich dachte, oh mein Gott.
Ist das nicht dieses Meme, wo Spider-Man auf Spider-Man auf Spider-Man zeigt?
Ja, das gibt's auch. Klassiker. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, was für ein Stunt Tom Holland gemacht hat, weil für die schweren Stunts gibt es wohl Stuntmans, aber irgendwas hat er gemacht, wo er auch im Harness eingeschnürt war und dabei hat er sich halt eine Gehirnerschütterung geholt.
Tom Holland im Harness. Sorry.
Ja, aber leider die hässlichen Harness, weil ich glaube, wenn da, also die Harnesse, die du brauchst, um zu filmen, da wird ja alles abgeschnürt. Das ist ja nicht sexy, das ist nur Aua.
Bondage sozusagen.
Tom Holland, ja, ich habe auch letztens, ach egal, nee, die Diskussion führen wir jetzt nicht weiter. Also, Tom Holland hat dann jetzt also seine Gehirnerschütterung und muss jetzt erstmal, hieß es, einige Wochen Drehpause machen. Und ich so, what the fuck, einige Wochen? Also, wenn du eine schwere Gehirnerschütterung hast, ja, aber der hat eine leichte Gehirnerschütterung. Normalerweise bist du nach einer Woche dann wieder fit. Also, entschuldige bitte, aber naja, auf jeden Fall macht er jetzt erstmal Pause.
Das sind bestimmt Versicherungsgründe.
Ich gehe davon aus, ja. Er hatte an dem Abend tatsächlich, an dem er sich die Gehirnerschütterung zugezogen hat, auch noch eine Verpflichtung auf eine Charity-Veranstaltung, wo er mit Zendaya eben hin musste. Und die wollte er nicht absagen, weil es halt eine Charity-Sache war, weißt du. Dann ist er mit Zendaya hingegangen, aber die sind dann relativ früh auch wieder gegangen, weil er gesagt hat, es geht ihm nicht gut. Ja, kann man verstehen, aber ich fand ja trotzdem gut, dass er hingegangen ist. Das wäre echt doof gewesen, wenn er dann kurzfristig hätte absagen müssen bei sowas.
Also ich hätte es vernünftiger gefunden, ins Krankenhaus zu gehen, aber
wenn da Millionen für irgendwelche Charity-Geschichten dranhängen.
Ja.
Schwierig. Das waren die Kranken diese Woche. Dann haben wir eine Trennung und zwar Tim Burton und Monica Bellucci haben sich getrennt. Diese Trennung kommt weniger überraschend, als ihr überhaupt erst zusammenkommen, weil das war ein Paar, das hatte ja überhaupt niemand auf dem Schirm und sie haben es trotzdem 2 Jahre geschafft. Also die sind jetzt seit 2 Jahren zusammen gewesen. Ich hätte denen noch nicht mal 6 Monate gegeben.
Ja,
deswegen
genau,
ich bin
trotz
wirklich
deiner Zweifel
positiv überrascht.
Bin stolz auf die beiden.
Genau.
Ja, haben alle deine Erwartungen übertroffen.
23 in Rom beim Filmfestival getroffen, beim 18. Filmfestival. Die kamen sich vorher, glaube ich, auch schon mal getroffen, aber das war halt jetzt irgendwie, hat es dann da ja eingeschlagen. Und jetzt ist es leider vorbei. Sie trennen sich natürlich im Guten und haben auch echt nur Gutes übereinander zu sagen. Aber ich war ein bisschen traurig. Ich dachte, Mensch, den hätte ich doch, nachdem ich es jetzt schon so lange durchgehalten habe, also gefühlt 20 Jahre sozusagen, hätte ich den auch noch ein paar Jährchen mehr gegönnt. Aber okay.
Sie hat, glaube ich, zwischen den Zeilen gesagt, dass die Zusammenarbeit mit ihm als Regisseur nicht so einfach war in Beetlejuice, Beetlejuice.
Ja, ja.
Und das erinnert ein bisschen an das, was Helena Bonham Carter auch von ihm erzählt hat. Also vielleicht ist es keine gute Idee für Tim Burton, mit seinen Frauen Filme zu drehen, wenn die Beziehung halten sollen.
Ja, oder ich meine, wenn wir uns jetzt an, wie heißen sie, Colin Fernandez erinnern, da war es ja auch so, dass im Grunde die ewige Zusammenarbeit, sozusagen zu Hause und Arbeit, das Ganze ja dann,
Also Männer, die auf Arbeit vielleicht irgendwie ein bisschen so ein Arschloch sind.
Ja, oder du hast halt keinen Abstand, das meine ich halt
einfach. Genau.
Du bist halt, ihr sitzt die ganze Zeit aufeinander. Das musst du halt auch erstmal können als Paar, weißt du?
Ja, stimmt.
Naja, dann haben wir die kuriose Nuss der Woche, fand ich geil. Cardi B, also die Rapperin, ist die neue U-Bahn-Stimme in New York. Wie geil ist das denn? Das heißt, die ist diejenige, die sagt, bitte treten Sie einen Schritt zurück, die Türen schließen sich. Und lauter so Kram.
In wie vielen Clips sie vorkommt, hat sie noch gar nicht so gesagt. Und hat der New York Subway-Betrieb auch nicht gesagt. Man sieht sie, wie sie eine Meldung aufnimmt.
Ja, also es gibt ja ein kleines Video, ein YouTube-Video, und da sagt sie fünf oder sechs verschiedene Ansagen. Und ich denke mal, diese fünf, sechs Ansagen werden einzelne Ansagen sein. Also mindestens mal fünf oder sechs hat sie gemacht.
Ja, aber sie sagt jetzt nicht die Stationen an oder so.
Sondern das sind so Warnhinweise, genau. Also sie sagt zum Beispiel, hallo New York, hier ist Cardi B, wie sagt man denn, bitte auf die Stufen achten.
Wenn die Leute sich auf die Stufen setzen, dass sie sich nicht hinsetzen sollen, sondern rüberlaufen sollen.
Ja, und dass sie eben dass sie sich ein Ticket ziehen sollen und ihre Fahrt bezahlen sollen und so keep it real und pay for your fare und lauter so ein Kram, weißt du, und stop Subway Surfing, ja, also nicht mal Subway Surfing machen und ride safe, keep it cute, keep it moving, also seht zu, dass ihr eben sicher euch fortbewegt und ja, und dieses keep it cute, keep it moving ist natürlich auch so ein bisschen Cardi B Signature Style, weißt du, ja, aber also ich find's ehrlich gesagt lustig.
Es klingt super lustig, ja.
Und das ist natürlich auch so ein Ding, ich erinnere mich, dass während Olympia in London, das war ja in London, hatten wir ja mal die Sommerolympiade, dass da Charles die Warnhinweise in der U-Bahn in London gesprochen hat, also König Charles, damals noch Prinz Charles. Und das fand ich irgendwie auch geil und das ist dann eine gewisse Zeit, das ist wie so ein Limited Edition, weißt du so.
Ja, genau.
Für eine Zeit lang hast du dann eben die Warnhinweise von der bekannten Stimme und dann ist es auch irgendwann wieder weg. Es kann halt jetzt sein mit Cardi B, die ist ja selber auch aus der Bronx, das heißt, die ist ja New Yorkerin, dass sie das dann halt vielleicht noch ein bisschen länger behalten. Aber es ist tatsächlich für ganz New York, also nicht nur für die Bronx-Linie, sondern eben, ja, für überall. Und das finde ich irgendwie lustig.
Die Bad Girl Summer Edition.
Ja, vielleicht. Wobei, Bad Girl, ist das nicht eigentlich Sabrina Carpenter oder wer war das denn nochmal mit den Bad Girls?
Ja, sie
war nicht
Cardi B. Aber ich glaube, jeder kann Bad Girl sein, wenn ich das richtig verstanden.
Ja. Nichtsdestotrotz, das fand ich lustig. Das finde ich irgendwie geil. Das ist eine gute Nachricht. Dann haben wir eine Nachricht gehabt, oder was heißt eine Nachricht? Das war mir, ich hatte das irgendwie gar nicht mitbekommen. Und zwar Kurt Overstreet, der während Glee total hot und top war, der aber danach irgendwie so in der Versenkung verschwunden ist und immer nur wieder auftaucht, wenn es um Glee-Reunion-Sachen geht.
Genau.
Ja. Der war jetzt wie heißt das denn?
Der Schwächste fliegt, heißt das auf Deutsch.
The Weakest Link, genau, so heißt es. Ich musste gerade überlegen, wie es auf Englisch heißt. Und das wird moderiert von...
Diese Edition von Jane Lynch.
Von Jane Lynch, genau. Und da waren eben wieder Ex-Glee-Mitglieder dabei bei dieser Aufzeichnung. Es war so eine Art Celebrity The Weakest Link.
Genau.
Und Cole Overstreet war auch dabei und während sie sich da so ein bisschen Smalltalk-mäßig unterhalten haben, hat er halt erzählt, dass er tatsächlich für die...
Playgirl
ein Fotoshoot damals gemacht hat und dass dieses Fotoshoot tatsächlich auch stattgefunden hat. Das heißt, es gibt Video und es gibt auch Fotos und dass dann aber sein Agent hinterher sämtliche Magazine aus den Regalen quasi hat entfernen lassen. Das heißt, dann wollte er es doch nicht mehr. Und das muss man aber halt...
Sein Publizist wollte es nicht mehr.
Aber auf jeden Fall, Fakt ist, dass dieses Fotoshooting gemacht wurde und dass es diese Hälfte gibt, aber dass im Grunde diese Hälfte dann nicht das Licht des Tages entdeckt haben oder nur ganz wenige davon in einigen Kioske abverkauft wurden, bevor sie dann eben aus den Regalen entfernt worden sind. Und es gibt schon seit Jahren Gerüchte, dass er einen Playgirl-Fotoshoot gemacht hat, aber bisher war die Info, die alle hatten, dass dieses Fotoshoot nie stattgefunden hat. Und jetzt in The Weakest Link, in diesem Smalltalk, hat er das allererste Mal überhaupt bestätigt, A, dass es dieses Fotoshoot wirklich gab und B, dass es aber auch stattgefunden hat. Und dass es stattgefunden hat und dass es davon eben tatsächlich auch Bilder und Hefte gibt, das ist komplett neue Info. Und irgendwie stürzen sich da jetzt alle Medien drauf und alle irgendwie, oh mein Gott, es gibt sie wirklich. Auch deswegen, weil Jane Lynch ja dann im Scherz quasi in die Kamera gesagt hat, okay Amerika, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe von mir. Ganz Amerika. Irgendwo muss irgendwer irgendwie noch so eine Playgirl haben. Eure Aufgabe ist es, diese eine Playgirl zu finden. Und ja, und jetzt warten alle drauf, dass die auftaucht. Also bisher ist noch nichts aufgetaucht.
Also ich warte nicht drauf. Ich habe seit dem Anfang aktiv zu recherchieren und dabei mitzuhelfen. Es ist ein wichtiges Projekt für die Menschheit.
Sagen wir mal so, ich habe halt gedacht, vielleicht irgendwer wird doch wohl dieses Fotoshoot irgendwann mal irgendwo eingestellt haben. Ich habe dann mal gegoogelt.
Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden.
Ich auch nicht. Ich habe aber nur einmal gegoogelt. Und auch nur Google, also sonst nichts anderes. Ich bin in keine tiefen Foren eingestiegen oder so. Aber ja,
ich recherchiere weiter und berichte von meinen Ergebnissen.
Genau.
Bin stolz auf meine journalistische Identität.
Nur wegen Plots, genau.
Genau.
Nur wegen Hot Pink.
Ich habe nie wirklich einige Staffeln nur wegen Court of the Street geguckt.
Ja, okay.
Also Sam, der später dazukommt, dieser blonde mit den
Schmolllippen. Ich finde es total lustig, dass jetzt irgendwie Jahrzehnte machen. Nachdem Glee schon echt vorbei ist, dass es immer noch so ein Riesendeal ist, dass es immer noch so viele Leute gibt, die irgendwie Court of the Street obsessed sind. Und ja.
Ich glaube, dass er für viele Leute einfach das Sexual Awakening war. Also nicht für meine Generation, aber vielleicht die danach.
Das kann natürlich gut sein. Ich meine, er ist ja auch so ein bisschen so der Robert Redford, Brad Pitt-Typ, so dieses blonde Gift halt.
Und spielt ja auch super unschuldig in der Serie.
Ja,
am
klar.
Anfang zumindest.
Ja, klar. Und es war halt jetzt einfach ein Riesending, weil die Gerüchte halt im Glee-Fandom schon seit Jahren existieren. Und jetzt das erste Mal es sowohl bestätigt wurde, als auch noch zusätzlich on top die Info eben, dass es auch durchgeführt wurde. Weil, dass man ein Playgirl-Fotoshoot halt angeboten bekommt, das ist jetzt zwar nett zu wissen, aber nichts Besonderes. Aber die Tatsache, dass diese Fotos also irgendwo existieren in der Schublade oder so, da sind halt alle so. Und er hat halt gesagt, es ist halt Playgirl, also Playgirl ist halt die Variante von Playboy, aber eben mit Männern. Und das heißt, da werden die Männer halt auch komplett nackt abfotografiert. Also es ist nicht nur so ein bisschen Softcore-mäßig. Und er meinte, er hatte halt damals ein Angebot für das Fotoshoot, wo er halt auch Full Frontal Nude abgebildet wurde. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe letztens ein Full Frontal Nude gesehen von einem Typen und es tut mir ja leid, aber so ein Penis ist halt echt nicht attraktiv. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sexier, wenn man nicht alles komplett sieht. Ja, ich weiß nicht. Also da gibt's doch, ich finde, wenn du so einen gesculpteten Körper hast,
ja,
dann verliert der Penis so ein bisschen an Schönheit. Aber okay.
Vielleicht haben die Griechen sie deswegen immer so klein gestaltet, weil sie dann irgendwie im Gegensatz zum Rest des Körpers gar nicht mehr
so. Ich habe mir halt nur gedacht, als ich dieses Full Frontal Nude Ding gesehen habe von dem einen Typen, letztens auch übrigens, ohne dass ich es aktiv gesucht hätte, dachte ich nur so, ach, fände ich eigentlich doch irgendwie schöner, wenn er irgendwie was Nettes um die Hüften drapiert hätte oder so. So griechisch halt auch.
Ich sag ja nicht, dass alle schön aussehen.
Das stimmt. Ja, aber das ist ja auch nichts anderes als bei Frauen mit, ja. Na gut, wer mehr wissen möchte, kann sich zum, ich glaube es ist Island, oder? Island hat doch sowohl das Vagina-Museum als auch das Penis-Museum. Kann sich
in
nach
Holland gibt es auch so ein großes Sex-Museum.
Siehst du.
In Amsterdam.
So. Dann haben wir, möchte ich kurz erwähnen, fand ich sehr lustig und ich so, what, wo kam das plötzlich her? Also Bernd das Brot ist ja eine Figur, die man vom Kinderkanal vor allen Dingen kennt, die in den 90ern groß geworden ist, aber heute auch immer noch so ein bisschen, die wird halt immer in den, ich sag mal, in den Abendstunden gesendet, wenn man nicht richtig hinguckt, so. Also wenn nichts anderes läuft, dann läuft halt Sketche von Bernd das Brot. Und Bernd das Brot ist halt wirklich so eine Puppenspielerfigur im Grunde. Das ist halt ein Kastenbrot mit zwei Ärmchen rechts und links und einem Gesicht und der ist halt notorisch schlecht gelaunt und total grumpy und hat immer so sarkastische Kommentare und findet alles doof, so. Und irgendwie habe ich jetzt schon öfter auf YouTube Leute gesehen, die den entdeckt haben für sich, oft auch aus USA oder aus Kanada oder so, die sagen, oh mein Gott, die Deutschen haben ein Brot, das ist super schlecht gelaunt die ganze Zeit und das ist auch super weird. Also wenn man sich so Band das Brot-Sketche anguckt, hat man auch zwischendurch immer so ein bisschen das Gefühl, man ist auf einem schlechten LSD-Trip, weil der hat dann halt auch so Clips, wo er sich als Harry Potter verkleidet oder,
ja,
oder also sehr weirde Dinge. Naja, und
es ist lange her, aber ich kann mich erinnern, dass er bekifft zum Beispiel sehr gut zu gucken ist.
Ja, also bekifft ist es super. Oder auch nachts, wenn du irgendwie heimkommst um 3 und einen Döner willst und so. Also ich meine, das ist schon, das stimmt. Und in denen, also das war ja eigentlich für Kinder gedacht und wurde dann irgendwie so zu einem Kultding unter Erwachsenen, jungen Erwachsenen. Mhm. Naja, und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 20 Jahre zu spät, schwappt das Ding auch nach USA rüber. Und unter anderem hat halt auch John Oliver von Last Week Tonight den für sich entdeckt. Und jetzt gab es tatsächlich eine Zusammenarbeit von Last Week Tonight John Oliver mit Bernd das Brot und die haben einen gemeinsamen Sketch auf Englisch aufgenommen.
Ja, es ist sehr entzückend.
Ich finde den Sketch ehrlich gesagt gucken. Nicht so lustig.
Den Sketch nicht, aber alles, was John Oliver davor erzählt, diese genuine Begeisterung, mit der er dieses grumpy Kinderfernsehen total aus der Haut gefahren findet, während wir das alle völlig normal finden. Aber
tatsächlich, aber genau dieser Teil, wo er da ganz lange drüber spricht, der ist bei mir überall geo-geblockt.
Ach so, nee, den konnte ich irgendwie.
Ich habe den mehrfach versucht, mir anzugucken und der ist überall geo-geblockt gewesen. Es kann sein, dass sie es vielleicht jetzt aufgemacht haben, nachdem die Show irgendwie seit 2 Wochen oder so vorbei ist.
Vielleicht.
Aber ich habe letzte Woche mehrfach geschaut auf verschiedenen Quellen und es war überall gesperrt. Dann habe ich gedacht, und das ist, und ich meine, die Ironie dabei lässt sich nicht verneinen, weil hier in Deutschland brauche ich kein Copyright, weil hier liegt das Copyright. Aber
ja,
das können die natürlich nicht wissen, wenn ich draufklicke, weil die sehen nur, es ist halt Ausland. Naja.
Genau.
Okay, aber wenn ich das noch finde, also den Sketch habe ich für euch, aber wenn ich das davor noch finde, das, wo er darüber redet, dann packe ich euch das noch mit in die Shownotes.
Ja, die Einführung war ganz toll.
Ja. Mhm. Also da dachte ich auch so, ach guck, Bernd das Brot in den USA ist ja auch ein Ding. Das sind so die obskuren Nischen-Dinge, die in Deutschland auch nicht jeder kennt, weißt du?
Ja.
Dann denkt man so, oh, Bernd das Brot ist voll das Riesending in Deutschland und irgendwie 90% der Deutschen, wer? Was? Hä? Dann war die Dawson's Creek Class Reunion, über die ich ja schon lang und breit gesprochen hatte im Vorfeld, die hat jetzt stattgefunden, aber muss man leider sagen, ohne James Van Der Beek, da hatten wir ja drüber gesprochen kurz, dass er ja einfach gesundheitlich nicht fit ist und dass er deshalb aber einen hat, wie er, ich zitiere, wahnsinnig überqualifizierten Ersatz besorgt hat, Zitat Ende, nämlich Lin-Manuel Miranda, der statt James Van Der Beek halt mit dazugekommen ist und halt seine Rolle quasi gespielt hat, weil James halt nicht dabei war. Es ist natürlich für die Leute, die Dawson's Creek Fans sind, doof, weil sie wollen natürlich James Van Der Beek. Aber Hand aufs Herz, also Lin-Manuel Miranda ist schon irgendwie geiler als James Van Der Beek. Aber natürlich nicht in dieser Rolle, weil diese Rolle, die ist halt natürlich James. Ja.
Mhm.
Nichtsdestotrotz hat diese ganze Class Reunion stattgefunden und zwar wirklich eine sehr schöne Stimmung. Also ich habe noch und nöcher Videos gesehen, das war natürlich alles Privat-Footage, weil offizielles Footage ist halt irgendwie, wenn es welches gibt, ist noch keins aufgetaucht. Aber das Privat-Footage, da sieht man halt, dass die irgendwie war die Chemie noch da oder wieder da. Also die sind irgendwie ganz leicht wieder in ihre Rollen zurückgeschlüpft. Und man hatte wirklich das Gefühl, obwohl die sich jetzt auch 20 Jahre oder so nicht mehr gesehen haben, die waren irgendwie wieder so, wie sie auch in der Serie waren. Also es war ganz komisch, diese Chemie war halt wahnsinnig schnell wieder da. Und ich fand es selbst auch sehr überraschend, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass die irgendwie, also dass das alles so gut harmoniert und funktionieren würde. Und gerade auch die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, also gut, James war jetzt nicht dabei, aber Katie Holmes und Joshua Jackson und Michelle Williams, das war natürlich ganz großartig, vor allen Dingen Katie Holmes und Joshua Jackson, oh mein Gott, die beiden haben eine Chemie zum Ab. Also ich kann sogar nicht mehr messen. Und das hat man da jetzt auch gesehen. Also ich wünsche mir quasi, es kommt selten vor, aber in dem Fall wünsche ich mir fast, sie wären ein Paar, weil die sind so süß zusammen. Ja, aber sie sind gut befreundet.
Das ist ja wahrscheinlich wie ausgetretene Schuhe, in die man einfach wieder so reinrutscht.
Ja,
und
sie scheinen ja auch
miteinander gedreht hat.
Zu haben, ja. Also es war wirklich sehr, sehr schön und ich hatte einen Thread angelegt auf meinem Account, wo mit verschiedenen Bildern und so, wo man so ein bisschen so einen Eindruck bekommt. Aber die ganzen Videos und so weiter, die sind alle auf Twitter drüben. Also da müsste man sich da vielleicht ein bisschen kundtun. Es war ganz schön am Ende noch, es gab eine Moderatorin und die hat dann nochmal alle Schauspieler auf die Bühne gebeten. Dann gab es also eine große Gruppenverbeugung und dann haben alle zusammen das Intro-Thema gesungen. Also I Don't Wanna Wait, das ist der Song, der dadurch auch Bekanntheit erlangt hat durch die Serie. Und dann haben die alle zusammen und das mit dem Publikum zusammen haben dann alle diesen Song gesungen und dann waren alle Schauspieler auf der Bühne und auch noch James' Frau und seine Kinder, die dazugekommen sind. Und James selber hat, weil er nicht teilnehmen konnte, ein Video geschickt, in dem er halt nochmal darüber gesprochen hat, wie toll er das findet und wie schön das also für ihn auch ist und dass es super schade ist, dass er nicht dabei sein kann, aber dass er halt sich auch über die Fans freut und so weiter. Also super positiv. Aber da muss ich dir auch sagen, man hat ihm deutlich angesehen, dass es ihm nicht gut geht. Der hat wahnsinnig viel Gewicht verloren. Also der sieht sehr ausgehärmt aus. Mhm. Also da mache ich mir echt ein bisschen Gedanken, ob das nicht vielleicht, ja. Ich meine, der ist Stadium, ich glaube, 3 und mitten in der Behandlung, also da kann man auch verstehen, dass er, ja, das vielleicht nicht geht gerade.
Ja.
Ja, naja. Also, wer da einen kleinen Eindruck bekommen will, ich verlinke euch zu meinem Thread auf Blue Sky beziehungsweise auf Mastodon und dann könnt ihr da mal gucken, da sind auch Artikel verlinkt von der Variety, die ein bisschen berichten, wie der Abend gelaufen ist. Dann haben wir noch eine schöne Nachricht, und zwar Camila Cabello. Was war mit der Dame? Wer ist sie und warum reden wir über sie?
Camila Cabello ist eine Sängerin, die unter anderem Havana gesungen hat. Und die hat einen Fan oder einfach eine Frau getroffen in einem Hotel in Iowa, glaube ich. Ja. Und die haben
der
sich
Bar, genau.
Genau, und die haben sich unterhalten und die Frau wollte am nächsten Tag heiraten. Und hat ihr erzählt, dass sie für den Vater-Tochter-Tanz, der ja irgendwie eine sehr wichtige Tradition in den USA ist, fast so wichtig wie hier der Brauttanz oder so, ein Lied von ihr ausgesucht hat, nämlich First Man. Und dann ist Camila Cabello spontan aufgetaucht und hat den Song live für sie gesungen.
Oh mein Gott.
Auf der Backyard Wedding quasi.
Oh mein Gott. Sie war wohl so gerührt davon, dass der Song für jemand anderen außer ihr selber natürlich so wichtig ist, dass sie dann echt gesagt hat, spontan, okay, dann komme ich vorbei und singe das live für euch.
Mhm.
Und ich meine, wie geil ist das denn?
Das
mir ist schon klar, nicht
cool.
Jeder kann irgendwie Zeit haben, um immer spontan auf einer Hochzeit aufzutauchen. Ich meine, sie hat sich ja auch selber eingeladen. Aber ich meine, wie geil
oh
ist
nein,
das?
Oh nein, tut mir leid. Leider, das Essen ist abgezählt. Es passt
genau.
Jetzt wirklich nicht
wir
mehr.
Wir haben leider nicht noch einen Platz frei. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie da noch länger geblieben ist oder ob sie wirklich nur für den Song aufgetaucht ist, aber ich glaube, sie wird vielleicht noch
auch so awkward
haben.
Silence, ja.
Ja, genau. Ja,
danke.
Danke, tschüss.
Du kannst jetzt gehen.
Aber es gab 2 Videos auf Instagram, es war wirklich sehr süß. Sie hat dann am Anfang noch ein bisschen erzählt und meinte, dass das ein Song ist, den sie für ihren Vater geschrieben hat und tatsächlich auch für den Gedanken, wie es dann ist, wenn sie selber mal heiratet und diesen Vater-Tochter-Tanz halt mit ihm macht. Und das ist aber jetzt quasi ein Song, den sie trotzdem von Herzen gerne weitergibt und eben jetzt an das Pärchen, das jetzt getanzt hat, also der Vater und die Braut. Und dass sie hat gesagt, ich habe sie kurz kennengelernt und meinte, und die scheinen ja echt auch ganz, ganz toll, also ganz super zu sein. Und was man echt sehen kann, ist, dass dein Vater dich wirklich liebt. Und deswegen jetzt für euch beide so. Und dann hat sie das halt gesungen, während halt Tochter und Vater getanzt haben. Der Vater hat die ganze Zeit mehr oder minder geheult. Ich glaube, wegen allem. Also nicht nur wegen Camila Cabello live, sondern einfach auch, weil die Situation natürlich auch ein Abschied ist von der Tochter und es ist halt alles hochemotional aufgeladen. Aber es war einfach wirklich nur schön. Es war wirklich schön. Und Camila, zack, danke, 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 dass du schwarz getragen hast. Weil wie viele Sängerinnen und Schauspielerinnen haben wir schon gehabt, die versucht haben, dann irgendwelche Bräute abzustagen mit was Hellem oder Weißem. Ja, also das macht man ja absolut gar nicht. Und Camila kam mit Schwarz und dann dachte ich, Gott sei Dank.
Ich habe schon mal gesagt, dass mein Ziel auf jeder Wedding ist, schöner als die Braut zu sein.
Ja, aber da bist du echt ein Arsch. Tut mir leid.
Ich weiß.
Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ja, aber es ist sehr schön. Und das reiht sich natürlich auch in so eine kleine Tradition ein, von Dingen, die wir auch schon von anderen Leuten gehört haben. Nämlich zum Beispiel, entsinnst du dich noch an Keanu Reeves? Der hat ja auch mal an der Bar ein Pärchen kennengelernt, die ihn spontan dann quasi zur Hochzeit eingeladen haben. So nach dem Motto, naja, wenn du Bock hast, komm halt vorbei. Und dann hat er gesagt, okay, ich hab Bock. Und ist wirklich zur Hochzeit gekommen. Und war dann halt da und hat guten Tag gesagt und mit den Gästen so ein bisschen gemingelt und so. Und die gleiche Story gibt's auch von Queen Elizabeth. Da hat ein Pärchen sie, also die kriegt wohl, oder damals, als sie noch am Leben war, die hat wohl öfter mal Einladungen zu Hochzeiten bekommen. Und die Queen macht das ja eigentlich nicht. Aber so alle Nase lang mal macht sie es dann doch. Weil es natürlich auch irgendwie wichtig ist, dann zu solchen Dingen irgendwie aufzutauchen und dem Volk zu zeigen, genau. Und dann ist sie tatsächlich dann spontan mal bei einer Hochzeit in, Manchester aufgetaucht und ja, und hat dann eben guten Tag gesagt und dem Pärchen die Hand geschüttelt und so. Und es war wirklich süß. Und das Gleiche kennt man auch von Tom Hanks. Der hat auch schon 2, 3 verschiedene Hochzeiten gesprengt sozusagen. Nicht gesprengt, aber wie sagt man, er hat sie gecrashed. Also sprich, er ist dann da aufgetaucht und ja. Aber in der Regel freut man sich ja, wenn Celebrities auftauchen. Ja, und Camilla reiht sich jetzt in diese Reihe mit ein. Und es ist natürlich immer geil irgendwie, also wenn man irgendwie so merkt, ja, die sind auch nur so wie du und ich. Und außerdem sind die offensichtlich auch noch nett, weil normalerweise denkt man,
ja,
die sind alle irgendwie arrogante Idioten. Aber in dem Fall, nein. Also wirklich sehr, sehr schön. Das war eine schöne Geschichte. Was fürs Herz. Dann haben wir Verlobungen. Jessie Nelson, die man von Little Mix kennen könnte, hat sich verlobt. Und tatsächlich ist das die einzige von Little Mix, die ich kenne. Also, weil, frag mich, wer noch da alles dabei war bei Little Mix. I don't know. Es ist eine sehr bekannte britische Girlband, die damals, ich glaube, 2011 X-Factor gewonnen hat. Mhm. Auch die allererste Band, die überhaupt im jemals X-Factor-Format gewonnen hat. Und war dann auch echt viele Jahre lang erfolgreich, bis sie sich dann, wie nach, ich glaube, 11 Jahren oder so, zwar nicht offiziell getrennt haben, aber doch zumindest eine Pause eingelegt haben. Und das letzte Konzert, das sie hatten, war 22. Und seitdem macht halt jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Und Jessie Nelson ist diejenige, von der ich immer das Gefühl habe, die ist in Großbritannien mit am präsentesten in den Medien, mit allen möglichen Geschichten, die sie macht. Zuletzt habe ich sie gesehen tatsächlich in, ach, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wie das Format heißt. Nicht The Installment, aber so ähnlich.
Es Love gibt so ein, Island.
Naja, es gibt so ein Format, da hatte ich mit dir schon mal vorhin erzählt, wo eben eine Gruppe von jungen Leuten, die, ich glaube, neurodivergent heißt es, sind, journalistisch tätig werden und eben verschiedene Leute interviewen. Mhm. Und unter anderem war da eben auch Jessie Nelson zu Gast und hat sich interviewen lassen, hat mit denen gesprochen und so weiter. Und das war damals auch, finde ich, eine sehr schöne Sendung. Sie wirkte sehr sympathisch. Und da habe ich sie das letzte Mal gesehen. Und jetzt hat sie sich wohl verlobt und hat eben Bilder eingestellt auf ihren Instagram, wo dann eben sie geschrieben hat, just got engaged to my best friend. Also habe mich gerade mit meinem besten Freund verlobt. Und ja, was sehen wir auf den Bildern?
Wir sehen einen runden Ring dieses Mal, keinen eckigen. Und wie die beiden am Strand sind und da die Verlobung feiern während des Sonnenuntergangs. Sieht sehr schön aus.
Ist wirklich schön. Ihr Freund heißt, oder jetzt dann Verlobter, heißt Zion Foster. Und die beiden sind ja auch schon Eltern von Zwillingen. Das heißt, das ist quasi alles schon erledigt. Aber verheiratet waren sie halt die ganze Zeit nicht.
Genau.
Und damals war das auch noch gar nicht so lange her, war diese Zwillingsgeburt war auch recht dramatisch, weil die zu früh gekommen sind. Dann mussten die halt auf die Intensivstation und so weiter. Es geht allen gut, aber das war damals halt auch so ein bisschen was, was sie zusammengeschweißt hat. Und jetzt, wie gesagt, heiraten sie und es ist wirklich echt schön, so mit Meer und Strand und Sonne im Hintergrund.
Ja,
ja, also
sehr
wirklich,
schöner.
Ja. Und der Ring, ich finde den, sagen wir mal, appropriate sized sozusagen. Also es ist kein Ring, der wahnsinnig groß ist. Ich meine, er ist jetzt auch nicht wirklich klein, aber ich finde den eigentlich ganz schön von der Größe her.
Ich finde, der hat was so von Fantasy, von dem Design her.
Das, ja, ich finde, das ist halt bei dem Ring vor allen Dingen deswegen, weil ich weiß nicht, ob der rund ist. Ich glaube, der ist eher herzförmig, oder?
Kann auch herzförmig sein, aber der hat dann nochmal so Piekser, die jetzt einfassen und
ja,
der Ring
also,
selber ist irgendwie auch ziseliert. Also es sieht
ich
ein bisschen
wollte gerade sagen,
so
weil die Ringschiene hat nämlich auch nochmal Steine und das ist nämlich das, glaube ich, was es so ein bisschen so romantisch macht, weißt du?
Genau. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Intuition plus 3 Ring oder so, wenn man den
was
anzieht.
Ist denn Intuition plus 3? Sind wir bei D&D? Ich kenne mich nicht aus.
Ja, genau. Also oder okay, im Rollenspiel. Irgendwas, was du in der Kiste findest und wenn du es anziehst, verbessern sich deine Attribute.
Okay.
So sieht der aus.
Also siehst du, habe ich gut geraten, dafür, dass ich keine Ahnung habe. Gut, also das war eine Verlobung. Und dann haben wir noch eine zweite Verlobung und zwar Phineas O'Connell hat sich verlobt. Das ist der Bruder von Billie Eilish. Und eigentlich finde ich den ja echt unsympathisch. Also zumindest in allen Interviews, die ich bisher gesehen habe, fand ich ihn immer doof. Aber das ändert ja nichts daran, dass er sich jetzt sehr, sehr hübsch verlobt hat, muss man ja tatsächlich sagen. Und zwar ist er mit seiner Freundin jetzt auch schon, ich glaube, 4 Jahre zusammen, also auch schon ein bisschen länger.
Ja.
Und es wurde dann quasi Zeit, sozusagen. Und seine Freundin Claudia Solewski.
7 Jahre.
Ach, 7 sogar, dankeschön. Seine Freundin Claudia Solewski ist selber auch erfolgreich eben und die beiden haben auch miteinander kollaboriert zum Teil, was so Videos und sowas angeht. Und ja, und wie gesagt, jetzt haben sie sich verlobt und sie haben Bilder eingestellt, da sind sie irgendwie auch so draußen in der Natur, natürlich auch vor der untergehenden Sonne, wo sie sich halt im Arm halten und ihren küssen. Und ja, und alles sehr romantisch. Und dann gibt's noch irgendwie, haben sie wohl auch noch einen Flug gemacht mit dem Helikopter vorher, also so ein Tagesausflug. Und ja, und dann sieht man auch den Ring auf einem Bild. Und der ist sehr rechteckig, also wieder so ein rechteckiger Diamant. Wobei, ich finde, der Diamant sieht irgendwie, der Schliff ist komisch. Aber na gut, der ist mir zu groß, tatsächlich.
Ja, der ist so groß. Und das konzentriert sich auch so komisch in der Mitte irgendwas.
Ja, das ist der Schliff, das ist dieser Schliff. Aber naja, also gut, dann sind sie verlobt, dann sagen wir herzlichen Glückwunsch und gehen weiter zur Hochzeit. Und zwar haben wir, ich habe zwei Hochzeiten mit reingeschmissen. Eine ist von einem Tennisspieler und normalerweise würden wir da gar nicht drüber reden. Aber ich fand die Outfits halt irgendwie geil, deswegen dachte ich, komm, nehmen wir ihn mit rein. Also Tennisspieler Felix Auger alias Sime, glaube ich, heißt er. Ein kanadischer Tennisspieler, hat seine Freundin geheiratet und ich glaube, er hat marokkanische Wurzeln, also zumindest marokkanischen
sie.
Hintergrund. Er, glaube ich, aber auch, oder?
Ich dachte, ich hätte gelesen, dass sie...
Also sie definitiv.
Genau, Nina Gaibi.
Okay,
bevor sie geheiratet hat.
Also auf jeden Fall gab es eine Traumhochzeit in Marrakesch und wie es so ist, wenn Leute, die reich sind, heiraten, mindestens drei Outfit-Changes und das war auch hier der Fall. Wir haben einmal ein Hochzeitskleid von Baba Wang mit einer Sweetheart-Neckline, mit einer sehr spitzen Sweetheart-Neckline. Ein sehr klassisches Hochzeitskleid tatsächlich, ohne Bling-Bling oder so, alles sehr, sehr einfach, aber dann mit sehr weitem ausgestellten Tüllrock.
Genau.
Aber so ein richtig fetter, großer Tüllrock, auch mit langer Schleppe und so. Und es gibt ein Foto von den beiden, wo sie von hinten fotografiert ist. Das sieht toll aus, mit dieser Schleppe und dem Tüll und so. Aber ich tue mich immer schwer mit Tüll, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich finde das super.
Sie sieht super aus, aber Tüll ist halt echt nicht so meins. Das ist so, naja, aber es
steht
ja auf jeden Fall.
Steht so prinzessinmäßig, oder?
Genau, es steht ihr halt auf jeden Fall. Und dadurch, dass sie halt aber sonst keine großen Verzierungen hat, keine Spitze oder so, finde ich, ist der Tüll das Einzige, was das so ein bisschen romantisch macht. Und dann geht das noch, finde ich. Wenn
genau.
Da jetzt noch 1000 spitze Sachen mit dabei gewesen wären oder 1000 Sachen Schmuck oder so, dann wäre mir das zu viel gewesen. Aber so finde ich es sehr schön.
Ja.
Und er hat getragen, jetzt muss ich nochmal gucken, war es Dior oder war es Ralph Lauren? Ich glaube, es war Dior, oder? Genau, einen Dior-Anzug. Und so nach dem Motto auch, er möchte halt nicht von der Braut ablenken. Er halt wirklich ganz, ganz klassisch in schwarzem Dior-Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Wobei ich krass finde, wenn du dir das Bild anguckst, der hat wahnsinnig lange Beine. Also das ist bestimmt eine Custom-Made-Hose. Guck doch mal, wie lang die
das
Beine sind.
Könnte sein, ja.
Ja, also die beiden sehen ganz niedlich aus. Also erstmal gibt es noch ein Bild von der Hochzeitstorte. Da wollte ich dich mal fragen. Ich finde diese Hochzeitstorte so hässlich.
Ja, ganz schlimm.
Oh, die ist hässlich, oder? Ich frag
die sieht
mich
aus,
halt,
als würde da jemand drin sitzen und warten.
Oh Gott, die sieht ehrlich gesagt aus, als hätte man versucht, eine Klopapierrollentorte zu machen. Also ich finde die wirklich schlimm. Ich frage mich, ob das aber vielleicht irgendeine marokkanische Delikatesse ist, die man nicht so gut außen mit Fondant oder was auch immer so verkleiden konnte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Naja, also okay, da sind wir uns einig, dass wir die beide nicht schön finden. Sehr gut. Und ich gucke gerade, sie hatte doch mehrere Outfits, aber jetzt habe ich hier nur...
Ja, sie hatte noch so ein orientalisches.
Richtig, so ein grünen...
genau.
Grünes, orientalisches, marokkanisches, eine Tracht, denke ich mal, würde man das vielleicht nennen oder so.
Ja, so ein klassisches marokkanisches Hochzeitskleid.
Ja, so ein Gewand, also so ein Tunika-Gewand in grün mit goldener Stickerei drauf, also auch sehr hübsch. Aber auch sehr zurückgenommen tatsächlich, finde ich. Also da haben wir auch schon mehr goldene Stickerei auf solchen Dingen gesehen. Und dann hat sie noch ein zweites Kleid. Das ist irgendwie auch cool, finde ich. Aber das hat so ein bisschen was von Hollywood-Diva. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben möchte. Also ein eng anliegendes Schlauchkleid mit Korsett und Spaghetti-Trägern. Und dann aber ab dem Rockteil, der also ein Chiffon-Rock ist, also durchschauend, und darüber gelegt sind goldene und weiße Fringes. Wie heißt es auf Deutsch?
Fransen.
Fransen. Wie so ein langer Fransenrack über dem Chiffonrock drüber.
Genau.
Was mir daran gar nicht gefällt. Also Gesamteindruck toll, aber ich hasse diese große Spitze. Ich kann mich nur wiederholen, große Spitze ist echt nicht mein Ding. Aber sie sieht natürlich trotzdem gut aus. Sie ist halt auch eine sehr gut aussehende Frau und sie hat halt immer diesen sehr zurückgenommenen, sehr spartanischen Look, auch mit diesen, mit den Haaren, die immer nur sehr eng am Kopf anliegend zurückgeschlickt sind und so.
Klassisch.
Sehr, sehr, sehr klassisch, ja. Und auf dem Bild hat er einmal den Anzug gewechselt und trägt eben einen grauen Anzug. Aber steht ihm auch sehr gut. Also, ich würde mal sagen, Outfits gelungen. Das war einmal das. Und dann haben wir noch eine zweite Hochzeit. Und zwar von einem der Tokyo Hotel Mitglieder. Und zwar Georg, das ist der Bassist, oder?
Das kann ich dir leider nicht sagen, welche Rolle in der
Band
hat.
Also auf jeden Fall, Georg hat geheiratet. Und wir hatten es ja von Beziehungen, die man vorher lange hat, bevor man dann beschließt, zu heiraten. Und in dem Fall ist Georg mit seiner jetzigen Frau ja dann, Susanne, schon seit 17 Jahren zusammen gewesen, bevor sie dann gesagt haben, sie heiraten. Und das Ganze haben sie dann in Südfrankreich gemacht. Und es gab einen Riesenartikel in der Vogue, Germany, auch natürlich ein bisschen dadurch bedingt, dass sie eben mit Fashion Styling und so zu tun hat beruflich. Ich denke mal, dann bot sich das auch so ein bisschen an, dass sie da Dinge zusammen mit der Vogue und so weiter auch aufbereitet. Und da gab es auch mehrere Outfit-Changes. Also es gab erstmal einen riesen Blütenbogen und alles wirklich sehr, es war halt mehrere Tage lang und sie hatten gesagt von vornherein, dass sie halt gerne eine Hochzeit hätten, wo sie dann gemeinsam mit den engen Freunden und Familie eben Urlaub machen, weil sie finden, dass ein Tag Hochzeit, da ist dann immer alles so eng getaktet und so stressig. Deswegen wollten sie das auf mehrere Tage ausweiten und hatten dann, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Tage eben Hochzeit mit Vordinner und Pizzaparty hinterher und Poolparty und so. Und ja, und sie trägt, als Hochzeitskleid trägt sie ein weißes Kleid oder ein bisschen so mehr Off-White, sehr schlicht, mit ausgestelltem Rock und Schleppe und auch langem Schleier.
Mhm.
Und dann hat sie sich dazu entschieden, zusätzlich dazu, das gehörte ursprünglich nicht zum Original, noch ein spitzen, ja, Oberteil oder Jäckchen anzuziehen, was sozusagen die Schultern und die langen Ärmel und lange Ärmel gibt, weil sie wollte halt nicht so, dass komplett alles frei liegt ist. Und da muss
sie
ich dir ganz ehrlich sagen,
ein bisschen romantischer machen.
Ja, und da muss ich, und das ist aber auch, erstens ist es wieder große Spitze und ich so, nein, mag ich gar
das
nicht.
Das ist
und
aber
zweitens,
elegant große Spitze.
Ja, aber wenn du dir ein Hochzeits, sie hat ja mehrere Bilder eingestellt und es gibt ein Bild, es gibt zwei Bilder von ihr, wo sie das Hochzeitskleid ohne diese zusätzliche Spitze trägt und ohne diese Spitze sieht das Hochzeitskleid wirklich toll aus. Aber mit dieser Spitze, finde ich, sieht es halt einfach nur matronenhaft aus.
Matronly.
Ja.
Das ist die absolute schlimmste Beleidigung bei Project
ich
Runway.
Ich finde, diese Spitze zu diesem Kleid passt halt einfach gar nicht. Das Kleid ist mir auch eigentlich zu klassisch.
Ich finde das Kleid ohne tatsächlich auch schöner.
Und
ja.
Ohne gefällt es mir halt deutlich besser. Und er hat einen Ralph Lauren Anzug auch in schwarz an. Ganz simpel schwarz mit weißer Hemd und schwarzer Fliege. Muss ich aber sagen, steht ihm wahnsinnig gut. Also der hat da wirklich eine tolle Figur drin. Ne? Da war ich auch so, oh, okay, guck mal.
Hübscher Typ.
Und er hat halt selber auch gesagt, dass er der Braut quasi nicht die Show stellen wollte. Deswegen hat er sich für einen klassischen schwarzen Anzug entschieden, was ich irgendwie auch cool finde. Und sie hat dann noch mehrere Outfits. Sie hat ein Outfit, das hat sie zum Dinner getragen, das auch so ein bisschen hochzeitskleidmäßig war. Das wiederum gefällt mir tatsächlich besser als das Hochzeitskleid. Wobei auch hier das Problem wieder große Spitze, aber das, da das über das ganze Kleid geht, gefällt mir das tatsächlich besser.
Okay.
Da ist sie, da hat sie dann auch eine lange Schleppe aus Spitze und so. Also das
ich finde das auch sehr schön mit der großen Spitze über das ganze Kleid drüber. Ja.
Auch das Kleid, das sie da vorgetragen hat am Abend zuvor, als sie sich für das Dinner davor, da hat sie auch so ein sehr, sehr großes weißes Wallegewand.
So ein Tunika-Kleid.
Ja, aber halt auch, ich glaube auch Chiffonstoff oder Seide oder sowas. Da gibt es auch ein Foto in der Vogue, wo sie so von hinten fotografiert wurde, wie dann dieser Stoff so in alle Richtungen wallt. Das sieht auch toll aus. Und dann für die Party am Abend, wo es dann eben wirklich um darum ging, dass man tanzt und trinkt und irgendwie Lust, Bock hat auf alles und sich bewegen muss und so, da hat sie dann eben ein kurzes Partykleid an, auch mit ganz viel so, ich vermute mal, weiß oder silbernen Fringe. Ja, also auch wieder so, was hattest du gesagt, wie heißt Fringe nochmal auf Deutsch?
Fransen.
Fransen, danke. Genau, ein kurzes Fransenkleid. Also insgesamt auch hier finde ich alle wirklich sehr schön ausgewählt. Also wirklich schon tolle Klamotten. Aber ich will nicht wissen, wie viele Tausende von Euro da nur in die Klamotten reingegangen sind.
Mhm.
Und wenn man sich den Vogue-Artikel durchliest, könnt ihr ja mal gucken. Ich verlinke euch den. Haben sie auch ganz genau beschrieben, wie die Tage geplant waren, was sie alles vorbereitet haben von individuellen Fotos und Briefen, denen sie irgendwie ihren Gästen geschrieben haben, bis hin zu Care-Baskets für die Leute, die angekommen sind und Poolparty und Pizzaparty und Vorbereitung und Nachbereitung und die Reden, die dann irgendwie am Hochzeitsdinnertag hauptsächlich gehalten wurden, weil sie halt den eigentlichen Hochzeitstag nicht so vollgepackt mit Reden haben wollten und so. Also die haben sich da wirklich sehr, sehr genau Gedanken gemacht und haben dann halt eine Hochzeitsplanerin dazu geholt, die dann alles umgesetzt haben, was sie sich halt gewünscht haben.
Das klingt, als hätte man als Gast einen Marschplan, wenn man da ankommt.
Ja, so ein bisschen. Also so wie ich das gelesen habe, gab es wohl genug Luft zwischendrin, dass man auch genau, dass man da auch selbst ein bisschen machen konnte und so. Aber insgesamt war das schon alles ganz gut durchgetaktet. Und ich hatte von der Hochzeit ja, wenn auch nur vage, ein bisschen was gehört in dem Podcast von den Kaulitz-Brüdern. Da hatten sie schon ein bisschen erzählt, aber natürlich nicht im Detail. Aber es muss wohl zumindest dann am Ende bei der Poolparty wohl so gewesen sein, weil natürlich alle waren ziemlich gut betrunken, inklusive Bill. Und der hat dann wohl sich total gezofft mit Tom. Das heißt, die haben sich da irgendwie angeschrien. Und dann wurde dann Bill auch noch teilweise ausfällig wohl. Und da gab es so zwischendurch mal kurz Knatsch, aber dann hat sich auch alles wieder beruhigt. Ja,
okay.
Das ist das, was ich weiß. Mehr weiß ich nicht.
Bill macht Knatsch auf fremden Hochzeiten?
Nein, auf der Hochzeit eines Gitarristen, Bassisten,
ja,
whatever. Wir haben ja aber auch schon einen Junggesellenabschied gesehen. Also der hatte ja zwei Junggesellenabschiede.
Bill ist bestimmt auch jemand, der immer versucht, besser auszusehen als die Braut.
Ja, ja. Es gab zwei Junggesellenabschiede. Unter anderem auch, also einen, ich sag offiziellen in Island, da waren dann eben Freunde und Familie mit dabei auch, aber es gab auch einen internen Band-Junggesellenabschied, wo dann eben die doch in, ich glaube, war es Wyoming, also irgendwo so als Cowboys unterwegs waren, so in der Natur und dann sind sie geritten, also auf Pferden und haben Rodeo gemacht und haben ganz viel getrunken und gegessen und sich Cowboyhüte gekauft und so. Das hat man in der zweiten Staffel von Kaulitz und Kaulitz gesehen. Gut, das war die zweite Hochzeit, die wir hatten. Und dann haben wir am Ende noch ein Baby und zwar Rihanna, die gefühlt dauerschwanger war, ist jetzt zum dritten Mal Mutter geworden. Und zwar diesmal gab es eine Tochter, Rocky Irish Myers, die am 13. September auf die Welt gekommen ist. Und die Bilder, die wir gesehen haben, sie hat zwei Bilder auf Instagram eingestellt. Einmal, wo sie das Kind im Arm hält und einmal dann noch, wo so Schüchen gezeigt wurden. Und das ist alles in rosa. Also war klar, sehr klassisch.
Binär?
Konservativ, rosa für ein Mädchen halt.
Genau.
Ja. Rocky Irish Myers und Rocky geschrieben R-O-C-K-I. Also nicht mit Y und auch nicht mit I-E. Irish finde ich irgendwie süß.
Aber so macht man ja irgendwie auch Männernamen weiblich im Englischen manchmal, ne? Von Y zu I.
Kann sein, aber wie willst du denn Rocky als Name?
Ich oder Kelly oder so. Myers ist auch ein Vorname?
Nee, Myers ist, glaube ich, der Nachname. Ist, glaube ich, eher sein Name, oder?
Okay,
also er heißt ja A$AP. Also er heißt A$AP Rocky. Das heißt, eigentlich ist sie nach ihrem Vater, nehme ich mal an, benannt.
Heißt der bürgerlich?
Ist sein Künstlername. Und der heißt halt A$AP Rocky mit Y. Und ich weiß nicht genau, wie er wirklich heißt, aber ich vermute mal, Myers wird sein Familienname sein, denke ich mal.
Wahrscheinlich, ja.
Weiß es ehrlich
wahrscheinlich
gesagt
wahrscheinlich, ja. Irish.
Aber ich weiß, dass... Also das erste Kind, das sie bekommen hat, hieß doch RZA, das RZA. Und danach hat sie eine Tochter gekriegt, Riot Rose.
Mhm. Also das R steht fest auf jeden Fall.
Genau, und jetzt kommt eben noch ein kleines Mädchen dazu, nämlich Rocky. Rocky Irish, ja.
Das klingt
also sagen wir so,
Whiskey.
Wir haben schon durchaus schlimmere Namen gehört, finde ich eigentlich, ja, ist okay. Aber Rocky finde ich als Mädchenname so ein bisschen, es klingt halt eher wie ein Kosename als wie ein richtiger Vorname, weißt du? Also so wie man Will sagen würde statt William oder so. Ja. Roberta,
ja.
Rocky oder sowas in der Art.
Aber das ist ja recht häufig bei diesen Namen, die auf I enden, oder? Dass das Kurzformen sind von irgendwas anderem.
Aber in dem Fall ja nicht. Ja, also dann sagen wir herzlichen Glückwunsch, liebe Rihanna. Dann hast du jetzt volles Haus, 3 Kinder unter 3. Also.
Hm.
Oder? Wie alt ist der? Doch, der Sohn ist 2, genau. 3 Kinder unter 3. Das heißt, die hat jetzt echt, aber ganz ehrlich, das ist schon sportlich, weil die ist ja dann jedes Mal direkt wieder schwanger geworden, nachdem sie das.
Deswegen heißt die Irish. Das sind Irish Triplets.
Das kann natürlich sein, aber wobei sind Irish Triplets, obwohl es, ja klar, es ist tatsächlich so. Ja, ich kannte das ja vorher nicht, aber muss mal kurz erklären, was denn Irish Twins oder Irish Triplets dann sind.
Es ist ein bisschen ein abfälliger Name, glaube ich, über katholische Verhütungspraxis, aber Irish Twins ist, wenn zwei Kinder genau 9 Monate auseinander liegen, von dem Geburtsalter her.
Genau, und Irish, weil man halt den Iren nachgesagt hat. Weil die ja so gläubig sind, benutzen die halt keine Verhütung. Und deswegen haben die Iren oft relativ schnell hintereinander Kinder gekriegt.
Ja,
und
jedenfalls
deswegen
ist das
nennt man Vorurteil,
das
halt, also
was
im Volksmund nennt man das Irish Twins. Ja. Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das der Grund war. Also deswegen würde ich mein Kind so nicht nennen, das wäre dann noch ein bisschen happig.
Ich fand das nur eine sehr lustige Erklärung in dem Moment.
Ist es tatsächlich auch. Gut, dann sind wir durch für heute. Wunderbar. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und dir gute Besserung, dass du bald
Dankeschön.
Wieder fit bist. Dann bis nächste Woche.
Bis
Tschüss.
Dann. Tschüss.